Hallo und guten Morgen. Endlich Samstag, endlich Wochenende. Und dieser Samstag ist ein ganz besonderer Tag. Mein Name ist Anna Eisenberg und ich bin Projektleiterin beim Museumsdienst für die Lange Nacht der Museen. Die findet nämlich heute statt. Deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass wir gleich hier bei Becker am Morgen über unser tolles Event sprechen. Heute ist Samstag, der 27. April und hier kommt Episode 144.
Becker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Die Nacht der Museen ist eins unserer Themen, ist doch klar. Schließlich sind in der Regel so im Schnitt zwischen 25.000 und 30.000 Menschen dabei. Also dazu etwas später bei uns alle relevanten Infos. Außerdem, wir hatten vor ein paar Wochen bei uns den Hamburger Klassikpianisten Sebastian Knauer im Interview. Und er erzählte eine sehr interessante und auch etwas schräge Geschichte über einen Kritiker.
Ein gewisser Eduard Hanslick, berühmter Musikkritiker damals, der hat Kritiken geschrieben, wo sich Menschen tatsächlich umgebracht haben danach. Also
oh Gott,
er hatte geschrieben, bei einer Aufführung der Matthäus-Passion von Bach, sagte er, und als der Tenor zum dritten Mal krähte, weinte ich bitterlich. Ja, also weiß das andere Zitat. Und daraufhin hat er sich erhängt dann am nächsten Tag.
Okay, heute können wir darüber lachen. Über diese Geschichte ist ja auch lange her, aber der Beruf eines Kritikers. Bei uns hat es in dem Moment, als Sebastian Knauer diese Geschichte erzählte, Klick gemacht und wir dachten uns, da steigen wir mal tiefer ein. Übrigens, das ganze Interview mit Sebastian Knauer ist vom 29. März und natürlich immer noch zum Abruf bereit. Aber zurück zum Thema. Warum wird man überhaupt Kritiker? Und was braucht man als Vorbildung? Wann bekommt ein Kritiker vielleicht auch mal Ärger, weil er einen Verriss geschrieben hat? Wir haben gleich drei Vorzeigekritiker aus unserer Stadt im Interview. Verena Fischer-Zernin und Holger Truhe aus unserem Haus, also aus der Abendblatt Kulturredaktion, sowie Peter Helling vom NDR. Wenn Sie Kritiker eher doof finden und Kritiken allgemein eher nicht lesen, na, vielleicht ändern Sie dann heute Ihre Meinung. Und wenn Sie eh ein Fan von Kritiken sind, dann werden Sie, liebe Podcast-Freunde, heute sehr viel darüber erfahren, wie so ein Kritiker tickt und wann ein Kritiker auch mal Ärger bekommt. Ich sage mal Stichwort Woody Allen. Auf die Geschichte können Sie sich schon mal freuen. Der Start gehört aber einem Mann, der samstags nicht fehlen darf. Ein Mann, den alle Abendblattleser natürlich kennen und der bei Becker am Morgen auch des Öfteren zu hören ist. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur. Aus einer anfangs kleinen Idee wurde eine feste Größe hier am Samstag. Ich sage nur, hier liegen drei Umschläge für Matthias. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Eins meiner Highlights am Samstag ist immer der Besuch von Matthias Iken, unserem stellvertretenden Chefredakteur im Podcaststudio und so auch heute. Matthias, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, du hast es bisher noch nicht verbockt.
Also ja, irgendwann wirst du mir hier einen Umschlag unterjubeln und ich werde sagen, nie wieder.
Ja, für alle, die es noch nie gehört haben, ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, dass ich drei Themen dir vorgebe und die stecke ich in einen Umschlag, also in drei Umschläge logischerweise, verschließe die und du musst dich dann für einen Umschlag entscheiden und weißt nicht, über welches Thema du performen musst. Und ich finde, als stellvertretender Chefredakteur vom Abendblatt hat man ein bisschen Druck schon,
oder? Ja, aber das macht's ja auch spannend, ne?
Euer atmet das einfach so schön weg, den Druck, herrlich. Ja, dann fang doch mal an mit den Umschlägen, für die du dich nicht entscheidest. Welche Nummer nimmst du heute?
Letztes Mal hatte ich die 3, dann fange ich heute mal wieder mit der 1 an.
Also
wobei, dann
die
denkst
1.
du, nächste
okay.
Woche nehme ich die 2. Also lass ich dich mal im Unklaren, aber ich mache mal den Dreier Taktik auf, der mir heute entgeht und schaue rein.
Oh, hoffentlich kannst du es wieder lesen.
Taylor Swift, warum?
Ja, ja, guck mal, warum ist Taylor Swift so groß?
Da kann ich dir nur sagen, gut, dass mich dieses Thema nicht ereilt. Ich habe am letzten Sonnabend, war es glaube ich, mit der Familie zusammen Taylor Swift gehört.
Das
Spotify,
neue Album.
Das neue Album.
Die Familie zusammen.
Zum ersten Mal Hammer. Bewusst, weil ich wollte wissen, worüber reden die alle?
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Musik relativ langweilig. Und dann kam mir mein Sohn dazu und sagte, warum hörst du denn Taylor Swift? Ich sage, ich wollte es einfach mal hören. Aber hat mir nicht gefallen, also bin ich auch froh, dass wir dieses Thema nicht haben.
Also das heißt, wenn eins deiner Kinder gesagt hätte, Papa, ich brauche mal Geld für ein Taylor Swift-Konzert, wärst du nicht mitgegangen, aber hättest vielleicht eine großzügige Spende gegeben.
Ich hätte wahrscheinlich die wieder in eine Grundsatzdebatte verwickelt, warum sie denn zu so einer Tante gehen, aber gut.
Tante, hallo? Der größte Fan, Star der Welt.
Na, ich finde es faszinierend, wie groß sie geworden ist. Ich könnte es nicht erklären. Sie ist der größte Star, was Umsätze und Streaming und Verkäufe angeht, seit Michael Jackson. Das ist so.
Ja,
also, seit Michael Jackson.
Ich
und
weiß,
vor Michael Jackson gab es die Beatles. Also, das ist schon irre.
Ja, aber trotzdem erschließt es sie mir nicht. Und was mich wirklich nachdenklich macht bei dieser ganzen, bei diesem Hype um Taylor Swift, ist, dass 27% der US-Amerikaner, das habe ich wirklich auch letzte Woche gelesen, das war der Grund, warum ich es dann hören wollte, gesagt haben, die Partei, die Taylor Swift wählt, würden sie dann auch wählen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das ist das Ende der Demokratie. Gut, du siehst, ich bin Kulturpessimist und bleibe es auch.
Das ist
und
zu schön. Okay, das war
ich habe schon den Thema 2, Großbritannien Zigaretten verbieten.
Ja, wie findest du das? Also wir reißen die Themen, haben wir uns ja angewöhnt, trotzdem immer kurz an. Aber
da schlagen eigentlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf
hast
der einen
du mal geraucht?
Seite, ja, schon mal zum Bier, mache ich manchmal immer noch.
Okay, aber kein Raucher im klassischen
nein,
Sinn.
Nein.
Das so, und nicht. England und, sagt...
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, hadere ich so ein bisschen mit, weil auf der einen Seite gehört zur Freiheit eines Einzelnen auch die Freiheit, sich selbst zu schaden. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, sollten wir von den Glimmstängeln wegkommen. Und mit dieser Strategie quasi pro Jahr die Generation rauchfrei zu machen, das ist ja ein Modell, das Neuseeland, glaube ich, erfunden hat. Die haben mal gesagt, so irgendwann dürfen alle, die vor 2000 oder nach 2008 geboren wurden, keine Zigaretten mehr kaufen. Sodass die wirklich abhängig sind, weiterhin welche kaufen dürfen, aber die Jungen halt nicht mehr. Es wird kommen, über kurz oder lang.
Okay, ich werf noch mal was in den Topf. Ich wäre natürlich vorbereitet gewesen auf das Thema, du merkst. Rauchverbot in Turin, die viertgrößte Stadt Italiens, verschärft die Regeln.
Hab ich
ab
auch
sofort
gelesen,
ist das Rauchen auch im Freien verboten, wenn sich andere Personen im Umkreis von 5 Metern auf. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kifferdebatte, wo ich mit dem Zollstock nachmessen muss, wie weit der Kindergarten entfernt ist. Aber
also
es tut sich was auf dem Gebiet. Ob man es gut oder schlecht findet, aber wir halten fest, es tut sich was.
Es tut sich was und man muss ja auch sehen, bei diesem Thema, bis 2006 war es üblich, dass wir in den Restaurants geraucht haben.
Unvorstellbar.
Und wir haben damals auch diskutiert, so wie wir jetzt, sag mal, ist das nicht irgendwie ein Eingriff in die Freiheit? Und heute muss man wirklich ganz klar sagen, es ist doch völlig unvorstellbar, dass wir irgendwo schön essen gehen und neben uns wird gequarzt. Insofern, glaube ich auch, muss man sich so langsam darauf vorbereiten. Dieser 5-Meter-Abstand aus Turin, das stelle ich mir einfach mal am Millerntor vor. Also entweder gibt es da wieder viele, viele Karten, weil die Raucher nicht mehr rauchen dürfen. Oder das Verbot wird halt nicht befolgt. Und ich finde es immer schwierig, Verbote zu erlassen, die dann nicht kontrolliert werden. Deshalb lieber Verbote sein lassen.
Das ist tatsächlich schwer. Aber jetzt kommt das Thema,
jetzt
über das wir
genau.
Ein paar Sätze
mal nicht
mehr
Taylor Swift. Das ist schon
mehr
mal
verlieren. Vielleicht ist es Ed Sheeran.
Nein, ich glaube nicht, dass du hier mit zwei Popstars unterjubelst. Cancel Culture, Ottfried Preußler, wie kommst du denn
kennst
da?
Kennst du den
auf?
Fall?
Ja,
na,
ich kenne Ottfried Preußler.
Ja, also Cancel Culture ist ja auch klar, dass man irgendwie sagt, plötzlich den Autor, den Künstler aus irgendwelchen Gründen, der muss weg sozusagen, den dürfen wir nicht mehr hypen oder in irgendeiner Form, sag ich mal, nutzen. Ganz wertneutral gesagt so. Und die Geschichte geht wie folgt. Ein bayerisches Gymnasium will sich vom Namenspatron Ottfried Preußler befreien.
Ja.
Die Initiatoren stoßen sich nicht nur an der NS-Vergangenheit des Autors, sondern, jetzt kommt's, sie wollen auch, ich zitiere, fragwürdige Konfliktlösungsstrategien in seinen Büchern entdeckt haben. Wo ich mich wirklich frage, alter Schwede, das eine ist, da geht es um ein Buch von ihm, was nie populär war, das heißt Erntelager Geier. Und das hat er während des Dritten Reiches geschrieben und das ist natürlich in irgendeiner Form vom Nationalsozialismus, sage ich mal, beeinflusst. Es war kein Widerstandsbuch, aber der Mann hatte danach nichts mehr mit Nationalsozialismus zu tun.
Überhaupt nicht.
Und dass diese Schule jetzt, die mit Ottfried Preußler sowieso nichts zu tun hatte, sagt, wir wollen den Namen nicht mehr haben, das ist noch das eine. Aber jetzt fangen sie auch noch an, inhaltlich an seinen Büchern etwas auszusetzen und jetzt... Ich bin gleich fertig mit der Vorrede, Matthias, und dann darfst du was dazu sagen. Aber ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst die Fragen auch selber stellen.
Die Initiatoren,
hab ich heute frei.
Die Initiatoren regen sich über folgt auf. Er hat nämlich mal auf einer Postkarte 1959 an einen Mentor etwas geschrieben und Ottfried Preußler war Lehrer. Das muss man dazu wissen. Sie machen sich keinen Begriff davon, wie mich der Betrieb in der Schule anödet, seit ich in Bad Boll wieder mal festzustellen Gelegenheit hatte, dass man seine Zeit auch anderweitig als ausgerechnet mit geistiger Hilfsarbeit zubringen kann. Hä? Ist einfach ein lustiger Spruch, sage ich jetzt mal. Das darf man doch mal machen als Lehrer. Und deswegen,
ja, heute darf man nicht mehr alles machen.
Und jetzt bist du dran. Das ist doch, sind wir nicht irre oder macht das total Sinn, sich so zu verhalten?
Natürlich macht das keinen Sinn. Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Ich habe ja sogar darüber geschrieben, vor 3-4 Wochen mit der Überschrift Allianz der Woken und der Doofen. Weil ich glaube, da kommen wirklich zwei Dinge zusammen, die ich beide irgendwie relativ gefährlich finde. Auf der einen Seite ist es einfach, ja, ein krasses Missverständnis oder Nicht-Verstehen und Nicht-Kennen von Ottfried Preußler. Wer jemals sein Buch Krabatt gelesen hat, was ich immer noch für eines der besten Jugendbücher überhaupt halte, wie der auf die Idee kommen kann, dem irgendwie jetzt eine rechte Konnotation anzuhängen und anzuflicken, ist mir völlig schleierhaft. Natürlich, du hast dieses Erntelager Geier angesprochen. Das ist ein Buch, ich habe mal versucht, es zu bekommen. Mhm. Es ist nicht zu bekommen, weil es also weder in irgendwelchen Antiquariaten noch in Bibliotheken überhaupt vorrätig ist. Also insofern muss da jemand sehr, sehr viel Mühe drauf verwendet haben, dem Ottfried Preußler da seine Jugendsünde vorzuhalten. Er war meines Wissens da 17 oder 18 und ich würde heute auch nicht über jeden Text, den ich mit 17 oder 18, damals träumte ich, das wissen die regelmäßigen Hörer ja noch von der Weltrevolution. Also da würde ich jetzt auch nicht jeden Text für besonders gelungen halten. Und dann auf der anderen Seite aber halt dieses Woke zu glauben, man kann im Nachgang Geschichte korrigieren, beziehungsweise ja auf so einem quasi Sofa-Gerichtshof darüber urteilen, was Menschen vor 50, 80 oder 100 Jahren falsch gemacht haben. Das ist eine solche Anmaßung, dass ich mich darüber wirklich ärgern kann.
Sofa-Gerichtshof, hatte ich auch noch nicht gehört.
Das ist aber nicht von mir, das ist aus einer Spiegelkolumne. Fand ich aber sehr, sehr schön, weil es beschreibt ein bisschen so eine Geisteshaltung, die ich wirklich für gefährlich erachte.
Was hältst du denn von einem Umgang mit dieser Thematik wie folgt? Das findet ja bei, zum Beispiel, ich glaube auf einigen Kanälen wird vor einem Disney-Film, vor Peter Pan zum Beispiel, Achtung, Hinweis, so und so, ich glaube da geht es um Indianer, ups, ich habe das Wort gesagt, Indianer, und das darf man, angeblich ist das ja für Kinder heutzutage nicht unbedingt mehr das beste Vorbild, das so zu sehen. Und dann wird zumindest davor gewarnt, aber es gibt den Film noch, Pippi Langstrumpf, da wird ja der
König, ne?
Der König, das N-Wort. Das ist ja tatsächlich nur noch ein bisschen schwer, das Wort zu benutzen, sage ich. Aber obwohl, eigentlich will ich ja nur was erklären und ich bin ja nicht ein Verfechter des Wortes, aber ist auch egal. Dieses Wort wird benutzt für den König und es gibt jetzt eine neue Ausgabe, da ist das raus. Da frage ich mich, ob so ein Hinweis nicht vorneweg ganz gut gewesen wäre, weil auf der anderen Seite ist es nicht die verdammte Pflicht der Eltern, wenn sie mit ihren Kindern solche Bücher lesen, sie darüber aufzuklären, was man heutzutage noch sagt oder was angebracht ist, und was vielleicht vor 30, 40, 50, 60 Jahren anders war.
Aber wer entscheidet denn das, was man noch sagen darf? Das ist ja auch eine etwas gefährliche Entwicklung, dass Leute offenbar befinden, was noch sagbar und was nicht mehr sagbar ist. Ich will jetzt nicht das N-Wort verteidigen. Ja,
ist
ja
auch albern, was wir hier eigentlich
machen. Aber es ist schon interessant, wir müssten ja eigentlich alle wüste Rassisten geworden sein, weil wir nicht nur mit dem bösen N-Wort, sondern mit Pippi Langstrumpf und auch mit Pumuckl groß geworden sind.
Und mit den berühmten Schokoküssen.
Selbst bei Pumuckl kommt inzwischen eine Triggerwarnung vorneweg wegen Drogenmissbrauchs. Ich habe dann die ganze Sendung geguckt mit meiner jüngsten Tochter und irgendwann fiel mir auf, ach, der Drogenmissbrauch, das war die Szene kurz in der Kneipe, wo der Meister Eder mit Freunden saß.
Und was hat er da gemacht?
Dann Bier getrunken.
Das ist
Drogenmissbrauch.
So. Ja, stimmt. Also ich meine, du findest
bei Amazon... Also wenn du es so anlegst, dann kannst du bald nichts mehr gucken und nichts mehr sehen. Und was ich total interessant finde, ist gerade ganz aktuell in dieser Woche ja herausgekommen, ist diese Studie, wonach gerade die Jugend total nach rechts kippt. Witzigerweise die also ja offenbar irgendwie, wo wir ganz viel Wert darauf gelegt haben, dass sie mit keinem bösen Wort aufwachsen, hat nicht so geholfen. Also wir sollten uns, glaube ich, mal kritisch hinterfragen, was wirklich wichtig ist und wie man den gefährlichen Rechtsextremismus verhindern kann. Ich glaube, mit Löschungen bei Pippi Langstrumpf oder Triggerwarnung bei Pumuckl erreicht man das nicht.
Nee, aber es macht das am Ende vielleicht auch nicht schlimmer. Ich sag mal, das ist, also weißt du, was ich meine, Matthias? Ich
stutze. Du meinst so als Art Gegenreaktion, ja, es ist auch, jetzt erst recht, oder
ja,
was?
Nee, das nicht, aber es ist eigentlich in dem Zusammenhang, weiß ich nicht, also ob das da überhaupt einen Einfluss haben. Also darüber muss ich jetzt mal nachdenken, was du da eben gesagt hast, ob man das wirklich irgendwie in Verbindung bringen kann. Aber du wirst es da auch schon erlebt haben, du guckst bei Amazon einen Film und dann kommt vorneweg, Achtung, enthält sexuelle Inhalte und Zigarettenkonsum. Wo ich echt denke, Alter, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich finde, als Erwachsener, mal abgesehen von den Kindern, als Erwachsener fühlt man sich auch ein bisschen verarscht und bevormundet.
Ja, total. Aber das ist jetzt wirklich so eine Welle, eine Mode. Ich weiß gar nicht, also ob die irgendwann vielleicht auch wieder ausläuft und die Leute zur Besinnung kommen. Weil es macht das Leben und macht ja auch die Lektüre und den Sehgenuss eines Films nicht besser, wenn man da ständig irgendwelche Warnungen vorne weggestellt bekommt.
Aber dieses Problem, mit welchen Künstler sind denn noch sozusagen angemessen, das hatten wir vor 10, 15, 20 Jahren auch. Ich sag nur R. Kelly, ich sag nur Roman Polanski, ich sag nur Woody Allen. So, ich finde...
Haben ja andere Sachen gemacht, ja, als irgendwie geraucht und...
Aber werden auch gecancelt. So, worauf ich hinaus will, Matthias, ich will nicht das Verhalten rechtfertigen, sondern worauf ich hinaus will, ist eigentlich die Frage, Richard Wagner, wäre genauso. Ist es nicht eigentlich in Ordnung, wenn jemand sagt, ich trenne den Künstler vom Werk und ich trenne das, das ist für mich egal, der Künstler macht irgendwas in seinem Privatleben, was dann öffentlich wird, mag sein, und sein Werk ist was ganz anderes für mich, oder ist das deiner Meinung nach untrennbar?
Also ich denke schon, man sollte versuchen, die Dinge auseinanderzuhalten, weil sonst kommen wir ja ganz schnell auf dünnes Eis. Ich meine, Adolf Hitler war Vegetarier und hat Rauchen gehasst. Mhm. Und Winston Churchill war das Gegenteil eines Vegetariers, ein relativ schwerer Trinker und ein starker Raucher. Und trotzdem gibt es, glaube ich, nicht zwei Meinungen, welcher der größere und wichtigere quasi Politiker ist. Und da wäre ich echt ganz, ganz vorsichtig, immer zu gucken, wie hat der Mensch gelebt und was hat das für Auswirkungen auf sein Werk. Also ich finde eigentlich, jetzt hat man ja sogar schon Kant am Wickel, dass man die Dinge noch ein bisschen losgelöst lesen muss. Natürlich muss ich auch sagen, gibt es da Grenzen, so Polanski, das war natürlich schon auch eine Straftat. Mhm. Ne? Das ist, finde ich, eine ganz andere Deutung.
Ich habe für mich entschlossen, oder ich habe für mich beschlossen, dass ich versuche, so vorzugehen, wenn ich ein Problem mit einem Künstler habe und er lebt noch und durch die Nutzung seines Werkes würde er von mir Geld bekommen, also über Streaming, dann mache ich es nicht, solange er lebt. Wenn er tot ist, kann ich nichts mehr dagegen machen. Das ist eine ziemlich, ziemlich alberne Krücke vielleicht in den Augen von manchen Leuten. Bei Roger Waters komme ich jetzt schon in Schwitzen, weil ich finde Pink Floyd einfach richtig gut. David Gilmour lebt noch, Roger Waters positioniert sich, finde ich, ziemlich als Antisemit. Da komme ich schon ganz schön ins Schwitzen, wenn ich da eine Entscheidung treffen muss, wenn auf meiner Playlist irgendwie mal wieder Pink Floyd erscheint.
Du musst halt wieder zur alten Schallplatte greifen. Das Geld hast du schon ausgegeben, damit verdient er nichts mehr.
Das stimmt. Das
darfst du nicht mehr streamen.
Ja,
Pink Floyd.
Guter Hinweis. Hast du recht. Ja. Da hast du wirklich völlig recht. Aber Polanski ist natürlich auch so ein Extrembeispiel. Da tut's mir, da kann ich auch nicht einen Film gucken und nicht dran denken. Muss ich leider bei mir jetzt gestehen. Einige Leute werden das wieder spießig und anmaßend finden. Aber in der Kunst müssen wir doch mal festhalten, gelten doch nicht andere Regeln als im normalen Leben.
Nein, und ich finde, da gelten die Regeln des Strafgesetzbuches. Und die sind eigentlich ganz sauber gezogen. Jeder kann natürlich für sich entscheiden, gucke ich mir den Film an oder nicht. Aber ich wäre erstmal bei der Bewertung so, dass wir da wirklich Richter sprechen lassen sollten und nicht irgendwie den Sofa-Gerichtshof.
Ja, und wir haben ja mittlerweile auch, geht's ja teilweise nicht mehr um das Werk, sondern das Werk wird dann gecancelt, weil erstmal wird ja der Künstler oder eine Person gecancelt, weil sie etwas gesagt hat, was von einer bestimmten Zeitgeistmeinung abweicht. J.K. Rowling als Beispiel. Kannst du drüber denken, was du willst, darum geht's mir gar nicht. Aber wie man über diese Frau so herfallen kann, weil sie nur ihre Meinung geäußert hat. Also Meinungsäußerungen müssen doch eigentlich einfach möglich sein, weil sonst, wenn du eine Meinung cancelst, sind wir doch ganz schnell eigentlich in der Richtung, wo wir sagen, da waren wir mal, da wollen wir nicht mehr hin. Ich habe den Vergleich nicht bewusst bis ins Dritte Reich gezogen, da würde mir schon die DDR reichen.
Ja, die würde mir da auch reichen. Und da gilt dann wieder, also natürlich ist es erlaubt, irgendwie wie for Rowling zu sagen, also was war, glaube ich, der Auslöser, dass
sie sagt, es
die
gibt
vermenstruierenden
nur zwei,
Frauen, glaube ich.
Sie sagt, es gibt nur zwei Geschlechter.
Punkt. Das sagt ja auch eine Nobelpreisträgerin.
Ja, der wird ja auch der Wind in einigen Farben
genau.
Ganz schön entgegen.
Und die wird jetzt auch schon unter Beschuss genommen und soll am besten nicht mehr in Universitäten sprechen. Also da zeigt sich schon, dass sich ein Ungeist breit gemacht hat, der glaubt, eine Meinung, die er ablehnt, mundtot machen zu können. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, Demokratie lebt ja gerade davon, dass man sich auch also austauscht, dass man diskutiert, dass man verschiedene Meinungen aufeinanderlaufen lässt und dann vielleicht auch in der Debatte weiterkommt. Und wer diese Debatte von vornherein verhindern will, der hat ein Demokratieproblem.
Nun sitzen wir beide hier, das ist natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, dumm gelaufen. Wir sind beide in weiten Teilen einer Meinung.
Ja, du hast es ja aufgeschrieben.
Ja, aber ich füge das mal hinzu. moin@abendblatt.de ist unsere E-Mail-Adresse. Falls sich jemand in die Diskussion nochmal einklinken will und eine ganz andere Meinung vertritt, dann würden wir ihn natürlich mal in diesen Kreis hier mit aufnehmen. moin@abendblatt.de. Ein Punkt, darüber sind wir, ich hatte ihn vorhin erwähnt, aber ich weiß nicht, ob ich damit so richtig durchgedrungen bin. Du bist dann so ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Ich finde, wir reden hier auch über Verantwortung von Eltern, dass sie ihren Kindern doch beibringen müssen, wie sich Geschichte über die Jahre verändert hat und zu sagen, ja, damals war das in Ordnung, heute machen wir das nicht mehr aus den und den Gründen, aber dann zu sagen, ich kaufe vielleicht Pippi Langstrumpf deswegen nicht, das finde ich, ich komme da gar nicht hinter. Also, weil nämlich genau der Punkt, den du angesprochen hast, Matthias, ich bin auch aufgewachsen und würde sagen, ich bin kein Rassist und ich bin kein Antisemit geworden. Also das kann doch nicht wahr sein.
Eigentlich nicht. Also ich finde auch, eigentlich müssen die Eltern gar nicht dahinter stehen und sagen, das ist ganz schlimm, das ist in dem Buch stand. Ich erinnere mich gerade, weil du das erzählst, an eine Szene im Erdkundeunterricht, 7., 8. Klasse dürfte das gewesen sein. Wir hatten so ganz alte Filme, die man auch in diese großen Rollen legte. Und das waren Filme über Afrika und da sprach einer immer von Niggern. Also nicht von sondern von Niggern. Wo man also auch damals schon dachte, was ist denn hier los? Und ich habe mich danach furchtbar empört. Also was man uns denn da für einen Film gezeigt hätte. Und da sagte dann die Lehrerin und erklärte das ganz gut. Das war mir bis dahin gar nicht bewusst, wie also Wörter auch ihre quasi, wie Wörter auch aus der Zeit heraus zu verstehen sind. Nun war Nigger immer schon ein Schimpfwort, aber das andere N-Wort war völlig normal benutzt worden. Mir fällt da gerade auch das Beispiel ein von Jim Knopf. Das ist ja auch ein schwarzes Baby. Auch da kam ursprünglich in der Buchversion von Michael Ende das N-Wort vor. Aber diese Figur ist ja total positiv besetzt. Und wirklich negativ besetzt ist eigentlich nur der spießige, weiße Herr Ärmel. Und da kann man, glaube ich, sehen, dass so einzelne Wörter gar nicht wichtig sind. Es geht darum, die Zuschreibung zu verstehen, die Person zu verstehen. Und das ist viel wichtiger.
Matthias, wir können das Thema natürlich nicht komplett hier rundum erledigen. Und ich sag's nochmal fairerweise, fehlt auch die andere Meinung dazu natürlich. Vielleicht haben sich jetzt manche Leute auch furchtbar über uns beide aufgeregt. Aber es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mich in die Diskussion einklinken. Wir sind dafür offen. Und wer weiß, was wir nächsten Samstag machen. Machen wir erstmal gar nichts, um ehrlich zu sein. Weißt du auch warum? Ha! Nee. Ich bin im Urlaub.
Ach. Habe ich aber frei.
Ja, weiß ich nicht, ob mein Producer Sebastian Günther nicht auf dich zukommt und sagt, hahaha, Moment mal, hier nur weil der Bäcker im Urlaub ist, muss der natürlich trotzdem ran. Schauen wir mal. Aber erstmal vielen Dank für heute.
Ja, gerne.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren heutigen Einstieg, an den Kritiker, der so hart geurteilt hat, dass sich der betroffene Künstler umgebracht hat. Diese Geschichte ist für uns hier bei Bäcker am Morgen der Auslöser gewesen, mal den Job des Kritikers etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch wenn sich die Zeiten, zum Glück, etwas geändert haben. Kennen wir doch alle. Wir hören oder lesen eine Kritik und dann sagen wir entweder, sehe ich genauso, oder aber, wie immer, der oder die hat doch keine Ahnung. Heute machen wir mal den Versuch einer Annäherung. Warum wird man Kritiker? Was ist der Antrieb, andere Menschen von Berufswegen zu kritisieren? Gibt's für Kritiker heutzutage auch mal auf die Mütze? Sind Kritiker eigentlich normale Menschen oder etwas verstrahlt? Ich kann schon mal sagen, die Kritiker, die wir gleich hören, sind ziemlich normal, aber sie sind alle extrem engagiert und mit viel Leidenschaft und fast schon Euphorie dabei. Erstmal sagen wir Hallo und guten Tag zu Verena Fischer-Zenny. Du bist bei uns im Kulturressort und kümmerst dich um den Bereich klassische Musik, Konzerte, Opern. Verena, warum zum Teufel bist du Kritikerin geworden?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist natürlich in dem Sinne kein geschützter Beruf. Bei mir kommt es, glaube ich, in letzter Konsequenz daher, dass ich selber Musik mache und mich schon immer gefragt habe, was machen die da und wie würde ich es machen, wenn ich es so könnte, wie die es können. Und das irgendwann mal zu formulieren, das war so ein bisschen eine Initialzündung, würde ich sagen.
Bevor wir mal klären, was du an Musik machst, du kennst dieses Vorurteil, was viele Musiker gegenüber Kritiker haben. Ihr seid verhinderte Stars. Ihr würdet gern da stehen, wo ich bin und jetzt wirkt ihr mir einer rein, weil ihr es selbst nicht geschafft habt. Ist da was dran?
In meinem Fall wahrscheinlich ja. Hm. Etwas in mir wäre sicher gerne Orchestermusikerin geworden, ja. Und ich habe es aber nie in Angriff genommen.
In Angriff genommen oder nicht geschafft? Hast du es mal probiert?
Genau, ich habe es nicht probiert.
Okay, also hast du auch gesagt, will ich gar nicht. Soweit ging es nicht.
Ich habe gedacht, ich wollte es nicht.
Bedeutet das, das ist jetzt ein bisschen kryptisch, bedeutet das mittlerweile, du hättest gern?
Ja, im Nachhinein ja.
Ah, okay.
So, aber das Leben nimmt andere Kurven und ich habe nie, abgesehen davon, dass ich nicht Geige studiert habe, habe ich es trotzdem immer sehr intensiv betrieben.
Also Geige ist dein Instrument?
Ja. Sozusagen privat studiert, immer
sehr viel gespielt. Ich finde, die Übungsstunden sind für die Eltern am Anfang ein bisschen anstrengend, oder?
Da müsstest du meine Eltern fragen, aber die haben ja Ja dazu gesagt.
Wenn du überlegst, deine Anfänge, wie das alles begonnen hat, für wen hast du deine erste Kritik geschrieben? Im Zweifel würde ich jetzt mal sagen, für eine Schülerzeitung.
Nein, tatsächlich habe ich erst vor gar nicht so vielen Jahren angefangen, Kritiken zu schreiben und ich glaube, meine erste Kritik war wirklich fürs Abendblatt.
Okay, dann muss ich dich jetzt natürlich fragen, du hast uns auf diese Fährte gelegt, wie alt bist du?
58.
Und wann hast du angefangen?
2008.
Das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Und hat das von Anfang an Spaß gemacht oder hat man am Anfang vielleicht auch Befindlichkeiten, dass man ja über andere Menschen in Anführungszeichen, ich glaube, du weißt, wie ich das meine, richtet?
Das ist, läuft immer mit. Man maßt sich ein Urteil an und mir ist bewusst, dass Leute, die Vollzeitmusiker sind, das im Zweifel noch besser beurteilen könnten als ich, die ich von außen zuhöre.
Meinst du, sind die voreingenommen?
Das sind sie vielleicht und sicherlich hilft es auch manchmal von außen drauf zu schauen und jemand, der 40 Stunden in der Woche sich mit der Materie beschäftigt, ist, denke ich mal, jedenfalls genauso qualifiziert im Beurteilen. Ich denke, was mich qualifiziert, ist die Fähigkeit, das in Sprache zu übersetzen. Mhm. Und auch vielleicht, dass ich natürlich sehr viel unterschiedliches Repertoire höre, unterschiedliche Gruppen höre und das ein bisschen einordnen kann. Mhm. Auch wenn ich nie in einem Text zwei Interpreten oder Interpretinnen vergleichen würde.
Mhm. Okay, aber was war denn deine erste Kritik, die du geschrieben hast?
Das war über ein Konzert aus der Reihe NDR, das alte Werk, damals noch in der Leishalle im großen Saal.
Konntest du gut schlafen davor oder hast gesagt, endlich ist es soweit, ich kann das machen, was ich schon immer machen wollte?
Ich glaube nicht, dass ich schlecht geschlafen habe vorher. Vielleicht hilft auch die Naivität des Anfangs.
Ja, und dann geht man da hin und hat man Angst, irgendwas zu verpassen? Schreibt man die ganze Zeit mit als Kritiker oder wartet man auf die Pause, macht sich Notizen und hinterher setzt man sich dann gemütlich irgendwie ins Café oder gleich in die Redaktion und schreibt den Text runter? Wie läuft das?
Das macht, glaube ich, jeder unterschiedlich. Ich sehe manchmal Kollegen, die gar keine Notizen machen. Ich selber notiere mir, wenn ich einen Fehler gehört habe, um sicher zu sein, wenn ich mich später erinnere, dass das wirklich so war. Mhm. Weil die Erinnerung sich ja sofort verändert, gerade bei etwas so Fluidem wie Musik.
Hm. Ist das denn, wenn du da in dieses Business seit ein paar Jahren jetzt reingerutscht bist, ist es dir schon mal passiert, dass jemand auf dich zugekommen ist, aus der Szene sozusagen, über die du gesprochen hast, gesagt, sie haben, also Veranstalter, Manager oder am Ende der Künstler selbst, ist das schon mal passiert oder nehmen die das, ich sag mal, professionell hin heutzutage?
Die meisten nehmen es sehr professionell. Es gibt aber die ganze Bandbreite. Es gibt Leute, die gar nicht reagieren. Das wäre die ganz professionelle Variante. Es gibt Leute, die sich bedanken. Es gibt Leute, die sich beschweren. Das ist eher selten.
Okay, da würden wir natürlich schon gerne mal hören. Wer hat sich denn mal beschwert?
Namen
nennen? Ja, unbedingt. Guckst mich jetzt so zweimal. Na hallo, wozu sitzen wir denn hier? Okay. Jetzt pack mal aus.
Jan Vogler hat sich beschwert.
Das ist für alle, die ihn nicht kennen.
Ein Cellist, der eine Weltkarriere gemacht hat und der mir nach einem Konzert in der Elbphilharmonie schrieb, ich hätte ja keine Ahnung und ich hätte auch nicht verstanden, was er
Ich nehme mal an, du hast sie nicht gelobt.
So war das.
Was fandst du denn so schlecht? Oder was hat ihn denn an Formulierung vielleicht auch so erregt, dass er gesagt hat, ich mache mir jetzt die Mühe als Künstler und schreibe der Frau mal?
Ich glaube, er fühlte sich von mir falsch verstanden.
Was gibt's denn da zu verstehen? Der steht auf der Bühne, spielt Musik und du findest sie gut oder schlecht?
Ja, er hatte anmoderiert, dass er jetzt etwas spielt im Stile von Johann Sebastian Bach und damit war ich nicht einverstanden. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Ich finde das ja deswegen sind wir, glaube ich, auch ein bisschen darauf gekommen, als wir in der Redaktion darüber gesprochen haben, ob es nicht mal spannend wäre, darüber zu sprechen. Joachim Mischke ist ja sehr oft bei uns im Podcast bisher gewesen. Ich hoffe, du in Zukunft jetzt auch, nachdem du einmal mit uns Tuchfühlung aufgenommen hast. Ist doch nicht so schlimm, ne? Bisher lief es doch ganz gut. Was einen denn nachher tatsächlich dazu bewegt, über eine ganz bestimmte Sache zu schreiben? Weil mir als Konzertgänger nicht so viel Klassik wie Pop, aber auch Klassik, sind bei Kritiken, also was mir unangenehm auffällt manchmal, wo ich denke, oh, muss das jetzt sein? Also wenn er sich, der Kritiker oder die Kritikerin, sich eine Sache rauspickt, wo ich sage, ja, stimmt, aber das hat mir den Abend ja in keiner Form vermiest, das ist das eine. Und das zweite, was mich tatsächlich ärgert, und ich glaube, das geht vielen so, du bist in so einer Veranstaltung, da sind ja 2000 Leute oder im Stadion 40.000, ist ja völlig egal. Und der Kritiker macht das Ding nieder und begründet das vielleicht auch, aber er sagt eine Sache nicht, nämlich, ich war der Einzige, der es doof fand, alle anderen sind ausgerastet. Das finde ich immer ein bisschen unfair, wenn man das als Kritiker nicht zugibt, weil ich finde das ja, es ist subjektiv. Eine Kritik kann nicht objektiv sein. Und ich will es ja auch nicht objektiv, ich will ja von diesen Menschen die Meinung hören. Aber warum unterschlagen das Kritiker dann manchmal, dass er eigentlich gegen die Strömung ist?
Ich finde das gar nicht so einfach, wenn es jetzt wirklich vorkommt, dass ein Abend mir nicht gefällt, was echt selten ist. Ne? Ja. Wir haben eigentlich durchgehend ein sehr, sehr hohes Niveau in der Elbphilharmonie. Und ich würde schreiben, die Leute jubeln, nur ich fand's scheiße. Da würde ich mich ja sowas von erheben über die Menschen.
Okay.
Das finde ich
spannend.
Finde ich schwierig. Meistens ist es ja so, dass man Dinge auszusetzen hat, mehr oder weniger, und hat, aber man bindet seinen Gesamteindruck zusammen oder auch nicht. Mhm. Und dann ist es auch ein bisschen eine Platzfrage. Wir denken ja doch bei den Textlängen immer noch daran, wie steht das nachher in der Zeitung? Und wenn man so einen Schluss macht, dann soll der ja auch passen. Und
ja, erzählt ja auch eine Geschichte im Grunde. So, es ist ja auch ein bisschen durchkomponiert.
Also Buhstürme habe ich im Konzert nie erlebt. In der Oper gibt's das natürlich. Wenn die Leute sehr jubeln, wenn es wirklich außergewöhnlich ist, dann würde ich es erwähnen. So, ich würde das nicht wahrscheinlich. Ich kann das gar nicht begründen, aber ich würde es eher nicht ins Verhältnis setzen dazu, wie ich es jetzt fand, sondern ich würde dann wahrscheinlich eher schreiben, die Leute waren total begeistert. So. Ich würde aber nicht schreiben, was sind das alles für Idioten, dass die jetzt begeistert sind.
Na, da bin ich aber schon mal beruhigt, Verena, na im Ernst. Das war doch schon sehr informativ aus der Abendblatt Kulturredaktion, Verena Fischer-Zernin. Schalten wir mal zum NDR rüber, in die Roten Baumchaussee. Dort sitzt jetzt vor seinem Bildschirm Peter Helling, normalerweise in irgendeinem Hamburger Theatersaal anzutreffen. Denn Peter ist freier Kulturredakteur fürs Hamburg-Journal, für 90,3 und für NDR Kultur. Peter, wann und wie kam der Gedanke, ich möchte fürs Radio Kritiker werden, also auch mit meiner Stimme zu hören sein?
Ich bin Dramaturg von Haus aus. Ich habe an verschiedenen Theatern gearbeitet bis 2015, war viel unterwegs, habe viele Proben gesehen und bin eigentlich ja Theatermensch durch und durch, würde ich mal sagen. Also ich habe viel gesehen, ich gehe viel auf Premieren und habe auch das Gucken gelernt, das Zugucken. Proben zu sehen, manchmal stundenlang, und mir da meine Neugier zu bewahren. Und ich bin dann vor jetzt fast 8 Jahren nach Hamburg gekommen, aus privaten Gründen, habe mal gesagt, ich gehe mal raus aus dem Theaterbetrieb, und habe damals gehört, dass eine Journalistin gesucht wird hier beim Kulturjournal bei NDR 90,3, vor allem mit dem Schwerpunkt Theater. Und dann habe ich mich hier beworben und bin genommen worden, und seitdem mache ich vor allem, im größten Teil mache ich Theaterkritiken. Das heißt, ich gehe bis zu 3-4 Mal in der Woche auf Premieren, schaue mir Stücke an, gehe hinter die Kulissen, treffe Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure und tauche wirklich ein in diese Welt Theater. Und für mich ist das tatsächlich so, ich gucke gerne Theater. Ich bin immer wieder neugierig, was dort passiert. Für mich ist das wie so ein Grunderlebnis, das weckt meine Neugier. Da bin ich ja so ein bisschen wie ein kleines Kind. Sobald das Licht ausgeht und man schaut in diesen Rachen, in diesen Bühnenschlund hinein, dann bin ich immer neugierig, was wird da gemacht und was wird da veranstaltet und welche Welten werden da aufgerufen und entstehen da. Und ich glaube, diese Neugier, die habe ich mir bewahrt. Und dann ist mein Anspruch als Kritiker sozusagen eher der, ich möchte erzählen, was ich erlebt habe, möchte aber nicht nur begeistert erzählen, wow, wie toll, sondern ich gucke, ich sag mir das immer mit allen Sinnen. Also ich gucke nicht nur mit dem Kopf und ich gucke nicht nur mit dem Auge, sondern ich gucke auch mit dem Bauch. Manchmal fängt man an, oh, man langweilt sich oder man merkt, oh, jetzt steige ich gedanklich total aus. Dann spüre ich, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt an dem Stück nicht. Und genau diese Eindrücke, die versuche ich einzufangen und versuche ich zu vermitteln, aber immer mit dem großen Respekt und mit der Liebe zum Theater.
Peter, ist das denn aber für Sie am Ende egal? Das war jetzt ja auch so ein bisschen Zufall, beim NDR war die Stelle frei, dass Sie gesagt haben, ja gut, dann spreche ich jetzt meine Kritiken, oder hätten Sie auch sagen können, ja, dann schreibe ich halt. Das ist nicht ausschlaggebend für Sie.
Es war schon immer für mich ein Traum, zum Radio zu gehen, muss ich sagen. Ich mag gerne das Arbeiten mit der Stimme. Ich mag gerne dieses Gefühl, dass, ja, ich sag mal, die eigene Stimme irgendwo gehört wird, paar Kilometer entfernt, irgendwo vielleicht in der Küche. Das ist so ein performativer Reiz irgendwie, den ich auch schon immer hatte. Also ich habe Regie studiert, ich habe viel auch mich mit Schauspiel auseinandergesetzt und mit Stimme. Und für mich ist das Thema Stimme schon immer eins, wo ich sage, ja, da möchte ich gerne mit arbeiten. Also ich sende dann auch gerne. Und ich sehe das aber auch immer als ein Gesprächsangebot. Kritik ist nie etwas von oben herab oder aus dem Elfenbeinturm für mich, sondern es ist ein Gesprächsangebot, eine von vielen Meinungen. Und das möchte ich aber gerne machen. Ich möchte gerne ins Gespräch gehen. Kultur soll ins Gespräch gehen. Und ich glaube, insofern hat die Kritik auch eine wichtige Rolle, nämlich als Gesprächspartner, mit dem sozusagen dann so ein Echo entsteht. Vielleicht auch so ein Ping-Pong-Spiel. Manchmal auch ein kleines Florettgefecht.
Ja, und wir müssen ja ehrlich sein. Alle, die mit der Stimme arbeiten, also mich jetzt nicht ausschließen. Also ein gewisses Sendungsbedürfnis haben wir ja. Sonst würden wir nicht am Mikrofon sitzen. Also das ist ja wohl ohne Zweifel so, oder Peter?
Ich glaube das schon auch. Ein Sendungsbedürfnis, ja. Und da ist man auch gleich wieder beim Theater. Im Theater redet man auch immer vom Senden. Oder ja, das kommt gerade nicht so rüber, wenn man zum Beispiel, also ich als Dramaturg kenne das noch, wenn man einen Schauspieler, Schauspielerin erlebt, die sendet von oben. Und das geht noch bis in Reihe 10, 15, 20 locker. Also es liegt auch ein bisschen an dem Medium. Man möchte gerne was vermitteln. Und ja, es ist auch ein bisschen Sendungsbewusstsein vielleicht dabei.
Peter, weil Sie eben gesagt haben, das Wort Gesprächsangebot, das fand ich ganz spannend. Wenn ich das so ein bisschen versuche zu reflektieren, dann bedeutet das ja auf der einen Seite, dass Sie Ihre Meinung mitteilen und vielleicht auch auf Gegenliebe stoßen, dass jemand sagt, ja, ich war auch in dem Stück, also das sehe ich genauso. Oder aber der sagt, sag mal, war der wirklich im gleichen Stück? Was erzählt denn der da für einen Quatsch? Das ist doch, wie kommt der überhaupt dazu, das zu sagen? Wie sind denn da die Erfahrungen? Wie sind denn die Reaktionen? Gibt doch wahrscheinlich beides.
Es gibt beides. Wir kriegen auch manchmal Reaktionen. Ich war in meiner Lieblingsbuchhandlung und da hat mir dann jemand gesagt, eine Buchhändlerin gesagt, ich habe sie neulich wieder gehört, mir ging es genauso mit dem Stück. Es gibt aber auch tatsächlich genau, wie Sie sagen, es gibt dann manchmal die Momente, nee, also habe ich ganz anders gesehen. Die Theater selbst reagieren auch ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen, mir ist das bisher immer so passiert, wird mit Respekt dieses Gesprächsangebot gehört, wahrgenommen. Manchmal gibt es auch verschnupftes Schweigen, ja, aber es gibt keine offene sozusagen Konfrontation. Ich glaube, für mich, also es sind zweierlei Sachen. Für mich ist Theaterkritik auch immer den Mut zu haben, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. Also das heißt, man macht sich auch ein bisschen, ich sag mal, auf gut Deutsch nackig. So. Also man sitzt irgendwie dann, manchmal sitze ich nachts da, mache einen Bericht noch für den nächsten Morgen. Also ich arbeite dann bis 2, 3 morgens. Und dann sitze ich alleine da in einem auf einem NDR-Gelände. Als Einziger brennt meine kleine...
Und was schön groß ist, wie wir alle wissen.
Es ist ganz schön groß und man sitzt dann so gefühlt da und das Licht brennt und muss selber mit seiner eigenen Meinung, mit seinem Gefühl, ich gehe sehr emotional an diese Stücke ran, damit umgehen und damit auch fair umgehen. Ich glaube, zur Fairness gehört aber auch, dass man das Gesprächsangebot, was ein Theater mit seinem Stück macht, das ist ja immer auch ein Gesprächsangebot, finde ich. Es ist immer auch ein Gesprächsangebot der Theater und ich reagiere darauf als ein erfahrener Zuseher, Zuhörer, Zuschauer. Und muss manchmal auch den Mut haben zu sagen, ja, das fand ich jetzt richtig, richtig schlecht. Und das dann auch in einen manchmal sogar Verriss zu bringen, das kostet auch ein bisschen Mut. Ich finde, Verrisse müssen, können manchmal sein, aber auf dem Boden der Fairness. Ich finde immer, was das Blödste ist, wenn man anfängt, zynisch zu werden, Menschen persönlich anzugreifen, Leuten grundsätzlich was abzusprechen, eine Fähigkeit abzusprechen. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass jedes Theaterstück eine Momentaufnahme ist, ein Impuls, und diesen Impuls nehme ich auf und sage mir, nee, hat funktioniert oder hat mich total begeistert, und das versuche ich dann rüberzubringen.
Peter, wenn wir Sie schon dran haben, zum Schluss, nutzen wir das doch einmal, und jetzt setze ich Sie richtig unter Druck. Sie müssen uns jetzt noch eine Empfehlung abgeben. Was ist im Moment in Hamburg das beste Theaterstück und wo?
Ich habe zwei Stücke, die ich empfehlen kann. Und das ist vielleicht echt ungewöhnlich. Nämlich eines ist das kleinste Theater Hamburgs. Das Theater Das Zimmer mit gerade mal 30 Plätzen. Und die haben was gemacht. Die haben ein Stück, in dem wird die Frage gestellt, ist Shakespeare tot? Und das ist nach einem Text von Mark Twain. Da wird die Frage gestellt, die eigentlich völlig absurd ist, ob Shakespeare noch lebt. Und da wird so ein kleiner Gedankenrausch erzeugt, nämlich mit der Frage, wie gehen wir mit der Wahrheit um? Und ist Theater überhaupt dazu da, Wahrheiten zu erzählen oder gerade eben nicht, eben Lügen zu erzählen, sich verführen zu lassen in Welten, die so gar nicht existieren? Das ist ein ganz spannender Abend, weil er den Bogen schlägt hin zu politischen Themen von heute, nämlich inwieweit Verschwörungsideologien längst unser Meinungsbild beeinflussen. Ganz spannend. Ich habe ein paar Kritiken daran, trotzdem ein spannendes Experiment, ein Soloabend, ist Shakespeare tot? Das zweite am Ernst-Deutsch-Theater, Die Ärztin, ist deswegen spannend. Es ist ein Stück nach einem, es ist ein Stück, das die Geschichte einer Ärztin beschreibt, die sich dem einem Rassismusvorwurf ausgesetzt sieht und versucht, gegen diesen Rassismus anzugehen. Das Spannende ist, dass in diesem Stück alle Rollen gegen die Besetzung geschrieben sind. Also sprich, eine Frau wird mit er angesprochen. Ein weißer Schauspieler wird als schwarzer Schauspieler angesprochen. Also es wird sozusagen mit dem Thema Identität gespielt und damit, was Identität mit uns macht und wie weit es manchmal auch bedrohlich wird, wenn man in eine Schublade gesteckt wird, als weißer Mann zum Beispiel, der ich jetzt zum Beispiel bin. Ein Abend über Rassismus, über Antisemitismus, ein Abend über Schubladen. Ganz spannend, auch den Abend, da habe ich ein paar Kritiken auch dran. Trotzdem ein spannendes Experiment. Das wären für mich zwei Abende, von denen ich sage, reingehen, sich verführen lassen, nochmal neu gucken lernen, Perspektivwechsel. Die Abende würde ich jetzt gerade empfehlen.
Na bitte, gleich noch eine Empfehlung beziehungsweise sogar zwei Empfehlungen mitgenommen. Vielen Dank an Peter Helling vom NDR. Hier im Abendblatt-Podcast-Studio sitzt mir jetzt Holger Truhe gegenüber aus unserer Kulturredaktion. Und Holger, natürlich auch an dich die Frage, warum wird man Kritiker?
Ich glaube, das ergibt sich einfach durch das Interesse an dem speziellen Feld. In meinem Fall ist es eben die Musik. Ich habe, seit ich 11, 12 Jahre alt bin, Platten gekauft und Platten gesammelt und sehr viel Radio gehört und bin dann, als ich es zum ersten Mal durfte, mit 16 auch auf Konzerte gegangen und so immer weiter. Und dann habe ich irgendwann einfach Lust gehabt, auch darüber zu schreiben und habe das dann schon während des Studiums gemacht. Und ja, daraus hat sich am Ende der Beruf entwickelt.
Und darüber macht man sich ja meistens auch nicht so viel Gedanken nach dem Motto, ah, jetzt gerade habe ich eine Eingebung, ich will Kritiker werden. Es hat sich ergeben. Was war sozusagen der Einstieg für dich?
Der Einstieg war eigentlich die Begeisterung für die Musik. Und die hat sich am Ende darin ausgedrückt, dass ich angefangen habe, für die Schülerzeitung über Musik zu schreiben.
Tatsächlich.
Dann für verschiedene Tageszeitungen und Musikmagazine. Und am Ende jetzt eben schon seit sehr langer Zeit fürs Abendblatt.
Ja, sag mal, seit wann?
Beim Abendblatt bin ich jetzt mehr als 20 Jahre.
Alter Schwede. Du kennst den Spruch, den man denn zu hören kriegt, du gehörst zum Inventar.
Ja, aber ich nehme es positiv.
Ja, absolut. Was war denn deine erste Kritik für die Schülerzeitung? Weißt du das noch? Worüber hast du geschrieben?
Die erste Kritik, die ich geschrieben habe, war keine Konzertkritik, sondern das waren, damals gab es ja noch Vinyl in anderer Weise als heute, nämlich nur. Das waren Plattenkritiken. Ich weiß noch, ich habe über The Clash geschrieben, die Punkband, und über Pat Metheny den
Welches Album Jazz von The Clash, wenn ich gleich
Das fang? Erste Album.
Wow.
Ja.
Das ist schon cool.
Genau, das hatte ich, das war natürlich damals alles anders, das hatte ich dann auch selbst mir gekauft und war so begeistert, dass ich unbedingt drüber schreiben wollte, und gleichzeitig hatte ich immer war ich immer sehr breit aufgestellt musikalisch, und mich hat eben auch damals schon Jazz interessiert und deshalb Pat Metheny.
Ja, klar, liegt ja dann auf der Hand. Wie bist du dann zum Abendblatt gekommen? Ist das Abendblatt auf dich aufmerksam geworden oder hast du einfach Kritiken eingereicht, solange bis sie gesagt haben, ja gut, jetzt nehmen wir den mal?
Nee, so war es nicht. Ich habe, wie gesagt, während des Studiums angefangen zu schreiben. Ich habe Psychologie studiert und habe dann, als das Studium beendet war, mir gedacht, ach, eigentlich würde ich gerne weiter im journalistischen Bereich bleiben. Und habe es dann versucht, habe frei geschrieben für verschiedene Magazine und Zeitungen, und dann ist jemand aus dem Abendblatt auf mich zugekommen, da war eine Stelle frei, und ja, dann bin ich ganz unkompliziert im Grunde hier gelandet und am Anfang als freier Mitarbeiter, aber jeden Tag hier gewesen und am Ende eben nicht mehr weggegangen und dann jetzt schon sehr lange fest angestellt in der Kulturredaktion.
Wie lernt man denn das Handwerk? Also es klingt so ein bisschen danach, wenn du für die Schülerzeitung geschrieben hast, hat dir das ja wahrscheinlich keiner gezeigt. Mhm. Du hast einfach gemacht. Mhm. So. Wenn du dann zu einer Publikation wie dem Abendblatt kommt, ist eine Institution auch hier in der Stadt, setzt sich denn einer mit dir hin und sagt, so, jetzt gehen wir mal die Grundlagen und die Regeln hier durch beim Abendblatt, damit du da nichts Falsches machst? Oder war es auch hier viel do it yourself?
Es ist sehr viel Learning by Doing, muss man sagen. Also man macht es und man macht es immer wieder und man kriegt eine gewisse Routine, was das angeht. Man bespricht natürlich Texte auch mit zum Beispiel leitenden Redakteuren oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Hinzu kommt, dass es, glaube ich, unheimlich wichtig ist, auch selbst viele Kritiken zu lesen, also von anderen, in anderen Magazinen, in anderen Zeitungen und Zeitschriften, um auch zu erfahren, worum es eigentlich geht, wie man Bezüge herstellt, wie man Gefühle vielleicht ausdrückt oder erklärt, wie man versucht, etwas in Worte zu fassen. Bei Musik ist das ja speziell schwierig, was sich eigentlich nicht in Worte fassen lässt. Und das ist dann am Ende auch eine Erfahrungssache.
Wann hast du denn auf die Mütze bekommen? Und von wem? Vor allem hier oder von einem Künstler?
Na, von einem Künstler nicht, aber von Veranstaltern. Das ist schon vorgekommen. Also mein kuriosestes Beispiel ist eigentlich, dass ich mich mal im Vorfeld zu einem Jazzfestival relativ kritisch über das Programm geäußert hatte. Daraufhin bekam ich wenige Tage später ein kleines Päckchen und darin war eine Blindenbinde.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, mit dem Hinweis, ich sei ja wohl der Blindeste von allen und man habe in der Pressestelle zusammengelegt.
Es ist auf der einen Seite lustig, muss man einfach mal sagen. Ja. Auf der anderen Seite warst du wahrscheinlich in dem Moment, wie hast du reagiert?
Ich fand es einfach total kurios. Das Festival gibt's inzwischen nicht mehr, muss ich dazu sagen.
Okay, gewonnen.
Es ist aber auch so, das würde, glaube ich, heute, das liegt jetzt schon eine Weile zurück, das würde eigentlich, glaube ich, niemand mehr machen in einer Pressestelle, weil es natürlich total unprofessionell ist und weil es ja die Gefahr auch birgt, dass man sich's wirklich verdirbt. Nicht nur mit einem Redakteur, sondern möglicherweise mit einer ganzen Redaktion. Es ist also auch einfach sehr unklug gewesen, das zu machen. Eine andere Geschichte war, das ist noch nicht so lange her, da hatte ich auch kritisch berichtet über Preise für ein Konzert in der Elbphilharmonie.
Ja, jetzt sag mal welches.
Es war keins, das von der Elbphilharmonie veranstaltet wurde, sondern es war Woody Allen. Das war ein privater Veranstalter.
Und auch was ganz Besonderes, muss man ja mal
was
sagen.
Was ganz Besonderes, das auch da für damalige Verhältnisse ganz besondere Preise hatte. Und das fand ich kritisch. Und da war es dann so, ich wollte dann die Kritik schreiben vom Konzert, dass man mir dann keine Karte geben wollte für dieses Konzert, weil ich war dann nicht erwünscht. Das konnte ich am Ende aber auch aufklären. Das ging dann alles gut aus. Am Ende wurde ich eingeladen und man wollte doch auch gern wieder ein gutes Verhältnis herstellen.
Aber das ist jetzt tatsächlich ja mal ein Beispiel aus der Praxis. Was gibt's da aufzuklären? Also du sagst, es ist zu teuer, das ist dein gutes Recht, das zu sagen.
Genau.
Und dann trefft ihr euch, habt ihr euch vorher getroffen, habt ihr telefoniert? Oder wie klärt man so eine Meinungsverschiedenheit?
Na, ich habe sehr deutlich gemacht, dass das aus meiner Sicht nicht in Ordnung ist und dass es eine Pressefreiheit gibt. Und habe dann eben auch gesagt, und so haben wir es hier beim Abendblatt auch gemacht, dass es kein Problem ist, wir kaufen uns die Karte einfach selbst. Und dann, das Konzert war ausverkauft, wir haben eine Karte bei eBay gekauft. Und so konnte ich dann ins Konzert gehen und entsprechend berichten. Und man muss leider auch sagen, Woody Allen, in einem Raum mit Woody Allen zu sein, ist schon toll. Das ist halt einfach eine Legende. Aber er ist eben auch ein schlechter Musiker. Und das Geld, das man da bezahlt für das Konzert, ist eben...
Man zahlt das für ihn als Person.
Genau. Und das verstehe ich auch, dass man das macht. Aber musikalisch war das nicht gerechtfertigt.
War es denn wenigstens ausverkauft?
Ja, ja, klar.
Okay. Was ich mich bei der Stelle, glaube ich, dann doch nochmal frage, und ich glaube, das wird jetzt auch ganz viele draußen interessieren, werdet ihr dann als Kritiker vom Abendblatt, und das ist ja dann wahrscheinlich auch auf andere Publikationen übertragbar, werdet ihr vom Veranstalter immer eingeladen, wenn ihr anfragt und sagt, ihr wollt berichten?
Ja, das ist so, und das ist aber kein Phänomen, das es überall auf der Welt so gibt. Ich hatte mal eine Gruppe aus dem Baltikum hier zu Gast, eine Journalistengruppe, und die waren total verwundert und fast verwirrt, dass wir uns einladen lassen. Das ist bei denen ganz unüblich. Die kaufen sich alles selbst. Möglicherweise steckt da aber auch noch eine andere Geschichte von Verflechtungen hinter bei denen im Land. Das weiß ich jetzt nicht. Bei uns ist es so, es hat halt überhaupt keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Also es gibt immer mal auch wieder Konzerte, für die wir keine Karten kriegen, aus verschiedenen Gründen, weil die Künstler das nicht wollen. Der Rammstein-Sänger war so ein Beispiel. Wenn wir das dann wichtig genug finden, finden wir einen Weg und kaufen eben einfach eine Karte. Manchmal auch für viel Geld, weil wir denken, dass wir den Auftrag zur Berichterstattung haben und der so wichtig ist. Und wir uns natürlich auch niemals abhängig machen wollen von einem Veranstalter.
Ja, aber die Frage, logisch, die muss ich dir jetzt stellen, weil genau darauf zielte das ursprünglich auch ab. Lustig, dass du das Beispiel jetzt bringst, dass waren Skandinavier?
Baltikum.
Baltikum, dass die gesagt haben, das ist ja ein bisschen komisch, das ist zu viel Nähe. Ich kann das jetzt aus meiner Zeit hier nur beurteilen, wie intern die Abläufe sind und wie ich euch höre, wie ihr teilweise über solche Sachen redet. Ich kann es aber auch aus den Jahren vorher beurteilen, was ich natürlich im Abendblatt immer an Kritiken gelesen habe. Und da würde ich immer sagen, bei einigen haben mir die Ohren geschlackert. Also ich übertreibe es jetzt einen Hauch, aber schon geschlagen, wo ich gedacht, meine Güte, die hauen ganz schön auf den Putz. Da habe ich immer gedacht, ihr kauft euch die. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass ihr sie bekommt und trotzdem so schreibt, finde ich, trittst du ja offensichtlich den Beweis an, dass ihr euch eben nicht abhängig macht. Das muss ich jetzt schon mal als Kompliment ganz klar so sagen. Ja, das fragen sich doch viele Menschen.
Nee, also eine Abhängigkeit gibt es da überhaupt nicht. Es ist natürlich so, für die Konzertveranstalter sind wir auch wichtig, weil wir ihr Programm ja auch immer wieder publik machen. Und möglicherweise ein Artikel, den wir schreiben, Werbung sein kann für das nächste Konzert, das in einem Jahr vielleicht mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet. Und dann nehmen die das einfach in Kauf. Also ich finde, ich kenne es halt gar nicht anders. Für mich ist die Idee, dass das uns beeinflussen könnte, ganz verrückt. Ja. Also weil die ist mir auch so noch gar nicht gekommen. Es ist halt, wenn man so aufwächst, das jahrzehntelang so macht, es ist eben irgendwie ein Geben und Nehmen. Und es gibt mal Ausreißer jetzt, die ich erzählt habe. Aber in der Regel haben wir eben ein kollegiales Verhältnis zu den Veranstaltern. Und dazu gehört eben auch, dass man mal Sachen verreist. Das kommt vor.
Also, wenn Sie, liebe Podcast-Freunde, das nächste Mal bei uns im Abendblatt oder auf abendblatt.de eine Kritik lesen, dann kennen Sie zumindest einen Teil der Mannschaft schon etwas näher. Danke also an Holger Truhe und Verena Fischer-Zernin. Und vom NDR hatten wir Peter Helling dabei. Der Kritiker, das unbekannte Wesen, spätestens jetzt nicht mehr und alle drei auch noch mega sympathisch. Und zum Schluss von Episode 144, wie versprochen, noch der Service für Ihre Wochenendplanung. Morgen gibt's den Marathon, klar, und heute die lange Nacht der Museen. Was müssen Sie dazu wissen? Die wichtigsten Infos holen wir uns jetzt von der Frau, die es wissen muss, nämlich von Anna Eisenberg. Sie ist Projektleiterin beim Museumsdienst für die lange Nacht der Museen. Anna, zum wievielten Mal gibt es dieses Event? Wann ging das eigentlich los?
Ja, genau, das ging vor vielen Jahren los, und zwar 2001. Und da ja Corona dazwischen kam, feiern wir jetzt die 21. Lange Nacht der Museen.
Was ist denn Ihrer Meinung nach der Reiz? Also für jemand, der noch nie davon gehört hat, der vielleicht auch sagt, also Museen, also ins Museum, oh, bitte, das musste ich schon während der Schulzeit, fand ich immer langweilig. Warum sollte ich dabei sein?
Also in der langen Nacht ist natürlich toll, dass es viele besondere Formate gibt. Es gibt eben nicht nur das typische Museumsprogramm Führung, wobei natürlich auch jetzt man tagsüber in den Museen tolle Sachen erleben kann, aber in der langen Nacht der Museen sind Konzerte dabei, Lesungen, es gibt Performances, es gibt vor allen Dingen auch Blicke hinter die Kulissen. Die BesucherInnen können in Sammlungen schauen, die sonst verschlossen sind, zum Beispiel im Museum der Natur, in der Zoologie, aber auch in weiteren Museen. Und es gibt auch besondere Einblicke in die Arbeit von KuratorInnen, RestauratorInnen, zum Beispiel dieses Jahr auch wieder in der Hamburger Kunsthalle, wo man der Restauratorin über die Schulter schauen kann, beziehungsweise wo sie Einblicke in ihre aktuelle Arbeit gibt.
Welche Museen sind neu dabei oder ist es der gleiche Stand wie im letzten Jahr?
Nee, es sind auch in diesem Jahr wieder neue Museen mit dabei. Das ist einmal das Bagheer-Museum, dann der Geschichtsort Stadthaus, das Mont-Blanc-Haus und das Zaubermuseum Bellarini.
Wenn ich jetzt also die meisten Menschen wissen ja im Voraus, die lange Nacht der Museen steht an, dann haben sie sich auch ein Ticket in irgendeiner Form besorgt. Wer jetzt kurz entschlossen sagt, also das ist heute, ist mir durchgerutscht, ich will da unbedingt hin, was muss ein Besucher dafür eigentlich zahlen?
Also die reguläre Karte kostet 17 Euro, das ermäßigte Ticket 12 und wir haben auch für Jugendliche ein tolles Angebot. Für 13 bis 17-Jährige kostet das Ticket nur 4 Euro und Kinder bis 12 haben sogar freien Eintritt.
So und jetzt, damit das auch einmal nochmal ausgesprochen ist, lange Nacht bedeutet nicht, es geht um Mitternacht los. Ab wann kann ich denn hin?
Ja, tatsächlich startet die lange Nacht um 18 Uhr und geht dann bis um 1 Uhr.
Die lange Nacht der Museen. Allen, die hingehen, viel Spaß und danke an Anna Eisenberg. Wir, das gesamte Team von Bäcker am Morgen, wünschen Ihnen ein großartiges Wochenende und vielleicht passen wir ja auch morgen in Ihre Tagesplanung. Dann ist hier unser Chefredakteur Lars Heider mit mir am Start. Thema Olaf Scholz und der von ihm verkündete Turnaround. Und ich komme Lars wieder mal mit der Frage, ob sich Christian Lindner nicht doch versucht, irgendwie eine gute Rampe zu verschaffen. Und zwar für den Ausstieg der FDP aus der Regierung. Ich glaube ja nach wie vor, da ist was im Gange. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.